Ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben mit meinem Vater abgearbeitet, weil mein Vater ein sehr wütender Mensch war. So habe ich ihn jedenfalls oft erlebt. Also eigentlich so diese Geschichte, wenn man gern Schriftstellerin wäre, sich so wünscht. Und das, sowas ist mir passiert, obwohl ich gar nicht vorhatte, Schriftstellerin zu sein.
Und dann hat dein Vater eine Angewohnheit, dass er, und es geht ja um eine deutsche Fluchtgeschichte. Dann hat er die Angewohnheit, dass er Telefonate beendet mit dem Satz: Gute Nacht, Deutschland.
Ja.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerkstudios. Und heute absolute Superpremiere, weil unser heutiger Gast ist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist. Und nicht, weil uns kein anderer eingefallen wäre, sondern weil ich unbedingt wollte, dass du kommst. Herzlich willkommen, Caro.
So schön. Ich durfte ja ganz am Anfang quasi das mit dir aus der Taufe heben.
Und jetzt sind wir schon quasi mindestens aus dem Kindergarten raus.
Ja.
Erste Klasse, würde ich sagen.
So schön.
Caro Matzko ist da.
Freut mich sehr für die herzlichen Dank für die Einladung.
Und du kennst den Podcast ja schon und du weißt, dass es ein Rendezvous ist, wo der, der einlädt, etwas mitbringt, ein Geschenk für den anderen.
Mhm.
So ist es auch heute und ich habe mir was ausgedacht und du darfst es aufmachen und ich sage dann, warum ich dir das schenke. Und es ist gleichzeitig die Hinführung zu unserem ersten Thema und ein bisschen dem Grund, warum du heute da bist und warum du zum zweiten Mal da bist, denn es gibt einen aktuellen Anlass.
Das ist eine sehr schöne
Verpackung für wenig drin.
Ich habe ein Tattoo. Ein Tattoo für die Ewigkeit. Zwei Tattoos.
Richtig.
Ein Einhorn-Tattoo.
Und?
Ein Tiger-Tattoo.
Genau. Und der Grund ist...
Da bin ich jetzt gespannt.
Ganz einfach. Du hast ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Alte Wut. Und ich habe mir gedacht, wenn du wütend bist, dann tätowierst du dir den wilden Tiger, den Wütenden. Und wenn du keine Lust mehr hast auf Wut, dann machst du das Einhorn drauf.
Wobei das Einhorn schlechter gelaunt wird als der Tiger, um fertig zu sein.
Dann dreh es um.
Okay.
Mach, wie es willst.
Das ist wunderbar.
Ich wollte eine Hinführung zu diesem Buch, das du geschrieben hast, das im Oktober rauskam. Und Alte Wut heißt und du eine Reise gemacht hast in diesem Buch zu den Städten der Kindheit und der Jugend deines Vaters.
Ja.
Und du hast diese Reise nicht allein gemacht, sondern du hast sie mit deiner Familie gemacht, kann man sagen.
Das ist richtig, ja.
Kannst du uns kurz einführen in die Idee, warum du überhaupt dieses Buch schreiben wolltest?
Also, ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben sehr befasst, notgedrungen, auch mit, habe mich an meinem Vater abgearbeitet, weil mein Vater ein sehr wütender Mensch war, so habe ich ihn jedenfalls oft erlebt. Und ich immer, auch wenn die Wut sich manchmal gegen mich gewendet hat, ich herausfinden wollte, was ich falsch gemacht habe oder warum er es eigentlich so wütend ist. Und bei uns herrschte dann, hing oft der Haussegen schief und darüber hinaus bin ich dann auch als Kind, weil Kinder wollen ja immer die Eltern glücklich sehen und zufrieden und es ist ja auch ein Überlebensinstinkt von Kindern, dass die Eltern zusammenbleiben. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da das Schmiermittel sein muss oder besonders gute Laune zu Hause machen muss und über diesen Druck, der dadurch entstanden ist, bin ich ja auch psychisch krank geworden als Teenager und war in der Psychiatrie mehrmals und genau und habe mich eigentlich da immer abgearbeitet, so an diesem Thema Familie, was ja jetzt zur Weihnachtszeit auch für viele sehr präsent ist, weil man ja sich mit der Familie dann auseinandersetzt. Da merkt man dann ja immer da, wo es im Getriebe knirscht. Ja. Will ich dahin? Wen soll ich einladen? Wer kann wen treffen? Wer kann wen nicht treffen? Das Thema Familie ist ja brutal präsent in der Weihnachtszeit. Genau, und das war eigentlich so der Impetus. Also ich wollte immer eigentlich verstehen, woher die Wut, die mein Vater empfindet, kommt. Und habe auch viele Therapien gemacht und hatte dann irgendwann wirklich auf meiner inneren Bucketliste, aber ich muss an die Wurzel dieser Wut.
Des Übels,
ja. Ich muss an die Wurzeln seiner Wut und seine Wut ist begründet in seiner Kindheit, wie so häufig, weil mein Vater eben Heimatvertriebener ist und aus Ostpreußen fliehen musste mit 10 und einfach, es hat sehr lang gedauert, weil ich ja die psychisch Kranke war in der Familie und die Erkenntnis, dass meine psychische Erkrankung aber eigentlich nur eine Folge ist von den psychischen Belastungen von meinem Vater und meiner Mutter, die kam sehr, sehr spät. Weil es natürlich, wenn du der Patient bist, dann schauen alle auf dich. Und damals, als ich das hatte in den 90ern, da war jetzt, waren nicht umsonst die psychotherapeutischen Kliniken eher so am Stadtrand. Man hat so gesagt, die Klapse und die Verrückten sollen eher da draußen sein. Das hatte jetzt nicht so ein, es war nicht so eine offene Atmosphäre, wie es heute gesellschaftlich ist, dass man darüber sprechen kann. Und deswegen habe ich mich dafür auch wahnsinnig geschämt, ja. Aber ich war die psychisch Kranke. Aber dass meine Eltern vielleicht auch eine Belastung haben, darauf bin ich erst später gekommen.
Gehen wir mal konkret in dieses Buch rein. Du hast dann, wann hast du dich entschieden, diese Reise zu machen und da mitzuschreiben? War das eigentlich von Anfang an gedacht, dass du es als Buch machst? Nee. Oder war das erstmal gedacht als Selbst- oder beziehungsweise Elternfindung, Problemfindung? Also, Lokalisierung von dem Ganzen.
Na, also in meinem Kopf ist es schon lange rumgespukt, dass ich das machen muss. Und ich habe es eigentlich eher so wie wenn man sich vornimmt, jetzt müsste ich mal wieder das Bad putzen und dann schiebst du das irgendwie so vor dir hin. Wieso, was du nicht so wahnsinnig gern machst. Da habe ich so geschoben und geschoben und geschoben und gedacht, irgendwann kommt der richtige Moment. Und den entscheidenden Moment, dass ich das mache jetzt und das durchziehe wirklich, das war, weil ich eingeladen war von einer Institution, die mit dem Bayerischen Sozialministerium zusammenhängt, nämlich mit dem Haus des Deutschen Ostens. Die kümmern sich da so um die Belange eben der osteuropäischen der Länder und sorgen dafür einen Kulturaustausch und ein gutes Miteinander. Und die hatten mich eingeladen, weil sie die BR-Sendung Lebenslinien gesehen hatten, wo mein Vater eben, wo es auch thematisiert wurde und wollten nur mit mir über meinen Vater sprechen. Und es war dann so abstrus, weil ich damit so gefremdelt habe, weil ich diesen Ostpreußen-Kult ja von meinem Papa kannte und das aber irgendwie gar nicht so cool fand. Und für mich hatte das auch immer so ein bisschen den Ugu und Beigeschmack von, dass das vielleicht so ein bisschen rechtskonservativ ist. Und da ich wollte da eigentlich... Also hatte da wirklich Berührungsängste, schwere. Aber die waren dann alle so nett und mir so wohlgesonnen und alle meine Vorurteile, die ich hatte, wurden innerhalb kürzester Zeit einfach torpediert von denen. Die waren ganz süß und hatten dicke Wollpullis an und haben mit mir Wein getrunken. Und
da kann man dich ja kriegen über diese Kombination.
Ich bin sehr bestechlich. Ich bin wirklich ein Golden Retriever. Ich latsche mal rein, trinke alles, was man mir hinstellt, esse alles, lass mich streicheln und freue mich, ja. Und gehe dann wedeln wieder raus. Aber da habe ich dann gedacht, ja, nee, wenn die alle sagen, dass das ein besonderes Erlebnis ist, warum fremdle ich eigentlich so? Ich habe mich eher so selber hinterfragt. So, warum glaube ich zu wissen, wie Dinge sind? Warum glaube ich zu wissen, wie Leute sind? Wieso packe ich alle genauso in einen Topf? Ja? Mhm. Also ich habe meine eigenen Stereotypen dann abgeklopft und habe gedacht, nee, jetzt habe mich auch wieder, Scham ist so ein Riesenthema für mich, habe mich wieder geschämt dafür, dass ich so vorurteilsbehaftet bin. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und dann habe ich die Reise einfach gebucht. Und tatsächlich kam zeitgleich ein Angebot. Also eigentlich so diese Geschichte, wie man sie sich als wenn man gern Schriftstellerin wäre, sie so wünscht. Und sowas ist mir passiert, obwohl ich gar nicht vorhatte, Schriftstellerin zu sein. Mich hat einfach jemand angerufen, die Andrea Wildgruber von einer großen Literaturagentur, und hat gesagt, du, ich habe die Lebenslinien gesehen, hättest du eigentlich Lust, ein Buch zu schreiben noch? Da habe ich gesagt, ja, ich habe schon eine Idee. Sie so, ja, ich auch. Und wir hatten beide die gleiche.
Okay. Jetzt ist diese Reise, ich habe das Buch ja gelesen, du hast mir es ja vorher gegeben quasi, damit ich das lesen kann. Und dann habe ich so, also meine Berührungsängste mit dem Buch waren so, dass es eine Abrechnung ist. Naja, nicht einmal Abrechnung, sondern dass es sich anfühlt wie ein Abarbeiten an dieser Geschichte von deinem Vater und an dem, was es mit dir gemacht hat. Jetzt ist es aber komplett anders, finde ich, dieses Buch, weil es ist tatsächlich eine wahnsinnig unterhaltsame Reise, die an Orte führt, wo ich jetzt auch noch nie war, wo es mich auch nicht hinzieht, muss ich gestehen.
Völlig korrekt.
Vielleicht kannst du mal kurz die Route erzählen, wo du dann da hingereist bist.
Naja, ich bin der Pragmatiker und eigentlich hätte ich die Fluchtroute, wenn ich die Fluchtroute wirklich chronologisch abgereist wäre, dann hätte ich in Ostruda, in Masuren, also heute Polen, anfangen müssen und hätte dann über Weißenfels in Sachsen, Anhalt und dann Richtung Ulm gehen müssen. So. Jetzt ist aber, musste ich das quasi notgedrungen, weil ich im Süden wohne, nicht the way around machen. Aber ich dachte, das passt auch irgendwie. Macht's ja irgendwie Sinn, dann ist so das Härteste am Ende. Und so war es eine sehr heitere Reise, erstmal über Sachsen-Anhalt, wo mein Vater Abitur gemacht hat. Und weil es dann einfach zu weit ist, haben wir einen Zwischenstopp gemacht an der Ostsee, und zwar in Niehoce. Das ist ein kleiner Badeort, der früher Großhorst und Kleinhorst ist, wo ich schon jubiliert habe, als ich das später bei erst rausgefunden habe, ich gedacht habe, genau da gehöre ich hin. Und dann fuhren wir stundenlang durch den Wald Richtung Danzig und sind in Elbląg, also Elbing, was so der Trauma-Höhepunkt meines Vaters war, weil ihn dort die Rote Armee als Kind eingeholt hat. Über Elbing, wo ich auch die deutsche Minderheit kennengelernt habe, die Rosa, die dort ist. Und dann am Schluss nach Ostruda, was eigentlich sehr versöhnlich ja auch wiederum war, weil mein Vater ja diesen Ort, Osterode, Ostpreußen, wahnsinnig vermisst hat, weil das ja für das Schöne stand, für diese 10 schönen Jahre im Leben, die er hatte, wo er einfach noch wirklich unbelastet war. Er hatte ja eigentlich nur, er ist jetzt 91, einfach 10 Jahre, in denen er einfach war. Und dann war alles nicht mehr so. Und das war eigentlich schön, weil ich eigentlich mit dem Schönen geendet bin dann.
Was wahnsinnig lustig ist an dem Buch und irgendwie auch wahnsinnig skurril ist, das ist das, was bei mir am meisten hängen blieb, das erzähle ich auch immer jedem über dieses Buch, ist, dass du ja Telefonate führst mit deinem Vater von dort aus. Ne? Du erzählst ihm quasi, wo du bist und möchtest von ihm erfahren, wie es er da empfunden hat, wie er glaubt, dass es ist, wie es er erlebt hat. Und dann hat dein Vater eine Angewohnheit, und es geht ja um eine deutsche Fluchtgeschichte. Dann hat er die Angewohnheit, dass er Telefonate beendet mit dem Satz, gute Nacht Deutschland.
Ja.
Und ehrlich gesagt, ist es, also wenn man auf diesen Gag nicht, also auf den kann man nicht kommen,
nein.
Aber es ist einer der krassesten Gags, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört habe. Weil das ja immer, du erzählst quasi aus seiner Fluchtgeschichte aus Ostpreußen und erzählst, arbeitest mit ihm diese Geschichte auf. Und er beendet das Ganze mit Gute Nacht Deutschland. Und auch euer Telefonat beendet er mit den Worten. Das ist unfassbar skurril.
Ja.
Und man könnte glauben, es ist Absicht von ihm, aber es ist ja keine Absicht.
Nein, das ist ich habe mich schon immer so alienated gefühlt, aber auch, weil mein Vater halt so skurril ist. Und der ist ja auch wirklich einer der lustigsten, die ich so kenne eigentlich. Und die Frage, die mich wirklich beschäftigt, ist, wie wäre er geworden, wenn er nicht diese Kacke gehabt hätte, dieses Elend hätte erleben müssen, das ihn so kaputt gemacht hat, auch in seine Seele, seine Kinderseele so zerstört hat, weil er ist eigentlich unglaublich humorvoll oder auch manchmal unfreiwillig komisch, aber vor allen Dingen ist er auch wirklich, er scheißt sich halt einfach nichts, er ist irgendwie so echt so ein freier Radikaler. Der.
Hast du jetzt ich mag jetzt das Buch gar nicht vorgreifen, weil man es ja lesen soll. Aber treiben mich um an diesem Buch und an dir mit diesem Buch. Das eine ist, verstehst du jetzt deinen Vater mehr? Also verstehst du auch diese Seele, von der du gerade gesprochen hast, deines Vaters mehr?
Ja.
Und wenn ja, was macht das mit dir in der Rückschau auf deine Sicht auf ihn über diese Jahrzehnte, wo du jetzt seine Tochter bist? Und das andere, was mich interessieren würde, ist, worüber ich gern später noch länger vielleicht sprechen möchte, ist, dass man ja mittlerweile weiß, dass es das Traumata nicht nur, sage ich mal, quasi durch Verhalten von jemandem auf jemanden übergehen, sondern dass es ja auch diese große Wissenschaft der Genetik gibt. Also dass man sagt, das ist in den Genen, werden Traumata mitvererbt.
Ja.
Und wie sehr du das vorher wusstest und wie sehr das jetzt dein Leben quasi bestimmt, dass du dich selber abklopfst auf so, das habe ich wohl daher, das ist wohl was, wo ich gar nicht aus kann oder wo ich mich anders damit beschäftigen muss. Mhm. Beginnen wir erstmal mit dem ersten Teil.
Erster Teil ist ganz klar, ja, ich habe wesentlich mehr Empathie jetzt für ihn und bedauere manchmal auch die Heftigkeit meiner Abwehr ihm gegenüber. Aber ich verstehe sie auch. Also ich meine, als Teenager und als Pubertierchen, was ich war, wollte ich das alles nicht hören. Das hat mich nicht interessiert, ja. Weil ich so mit mir selber beschäftigt war und ich mich auch in diesem Trauma-Loop, in dem er ja Zeit seines Lebens gefangen war, weil er immer wieder von der Flucht erzählt, wirklich jeden Tag. Ich wollte es einfach irgendwann nicht mehr hören. Also ich verstehe mich immer noch, bin da nicht böse mit mir, aber ich verstehe ihn umso mehr, aber auch, weil ich die Schönheit gesehen habe, die er verloren hat. Und das hat mich sehr betrübt. Für mich war das ja Disneyland und ich habe ja wirklich einfach gesehen, wo er herkommt und dass es wirklich so hübsch war und kann verstehen, dass er daran so hing, weil nicht nur das Schöne, dieser Ort einfach verloren war, sondern auch die Menschen, die mit damit einhergehen. Und verstehe umso mehr, als in den 70ern zu Glasnost-Perestroika-Zeiten sind ja viele dann, als der Osten sich geöffnet hat, nochmal hingefahren, um die alte Heimat, wie es heißt, zu sehen, dass ihn das sehr betrübt hat, weil es nicht mehr das ist, was es war. Und du träumst dich ja zurück dann, wenn du sowas verloren hast, dann träumst du dich zurück und dann kommst du dorthin und denkst, jetzt bist du am Ziel und dann ist es aber gar nicht mehr so, sondern das Rad der Zeit hat sich weitergedreht. Genau, also darüber habe ich viel nachgedacht und deswegen habe ich da mehr Empathie für ihn und bin manchmal beschämt ob meiner Abwehrhaltung. Ja, kann auch die Menschen, die diesen Verlust erlebt haben, jetzt so verstehen, warum die sich treffen und kollektiv in diesem Schmerz gemeinsam verweilen wollen, weil es einfach alles ist, was sie noch haben von dem, was verloren ist. So die Erinnerung, die bleibt. Und wenn jemand die Erinnerung teilt, dann kann man sich zumindest gemeinsam erleben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache mit der Traumaverarbeitung und mit der Traumavererbung, davon hatte ich gelesen. Und mir ist das aber erst wirklich sehr spät bewusst geworden, als ich selber eine Traumatherapie gemacht habe. Und in diesem Trauma, innerhalb dieser Traumatherapie, wo ganz anders rausgekommen bin, als ich dachte, dass ich hinkomme. Also ich hatte ein sehr belastetes Erlebnis, das ich auch nicht weiter ausführe, weil ich sonst immer nur dieses belastete Erlebnis wäre und das möchte ich nicht. Aber ich bin das angegangen eben mit EMDR. Das ist eine traumatherapeutische Methode. Die kann man sehr gut nachlesen im Internet, wen das interessiert. Also es war halt für mich die Methode der Wahl und das hat sehr gut funktioniert. Und ich bin immer wieder mit meiner Therapeutin in diesen Erlebnis nochmal gemeinsam rein, so betreut und habe das durchgespielt, immer wieder. Und jedes Mal habe ich es anders erlebt. Das Ziel ist ja, dass man das Trauma, dass man Zugang dazu bekommt und dass das Hirn versteht, dass es Vergangenheit ist und es quasi das, was so abgekapselt ist, wie in so einer fiesen kleinen Kiste, die aber vor sich hin stinkt, dass man diese Kiste einfach leerräumt und sagt so, und jetzt ist es vorbei, wir haben verstanden, wir verstehen, das Trauma war, das Schlimme ist dir passiert, aber es hat nicht mehr diese Belastung, weil es nicht...
Es ist nicht mehr jetzt.
Es ist nicht mehr jetzt, es ist Vergangenheit und es löst nicht mehr diesen gleichen kindlichen Zustand der Belastung aus, so. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und das habe ich gemacht. Und ich bin in diesem Zustand, in dem man dann da ist. Also für mich war es vergleichbar mit Hypnose, so wie ich es erlebt habe. Das war so ein bisschen zwischenweltlich, als ob du in deinem Unterbewusstsein spazieren gehst. Ist auch anstrengend, by the way, fand ich. Aber auch schön. Da sind plötzlich ganz andere Bilder zu mir gekommen. Das ist wirklich, als ob du ein Kino in dir anschmeißt und es kamen ganze Sätze und Bilder zu mir. Und durch diese Sätze und Bilder, die mir mein Unterbewusstsein wie so Glückskeksbotschaften übermittelt hat, habe ich tatsächlich verstanden, dass die Traurigkeit, die ich empfunden habe lange, überhaupt nicht meine ist, sondern wirklich eine ganz alte Traurigkeit, die ich von meinem Vater bekommen habe, der dieses Gefühl und diese Belastung der Verlassenheit hatte. Und davon habe ich so eine Schöpfkelle mitgekriegt. Und es wurde mir dann klar. Und dann wurde mir im Laufe der Zeit immer noch viel mehr klar, warum ich so Schwierigkeiten habe, Abschied zu nehmen, warum ich so Existenzängste auch immer wieder habe, die mich so begrenzen und mir meine Leichtfüßigkeit rauben, weil ich dann Existenzangst habe. So. Also, und das ist wirklich durch diese Traumatherapie viel, viel besser geworden.
Und es hat quasi praktisch eine Kopie der Fluchtgeschichte in dir.
Ja,
kann man das so sagen?
Ich hatte den Eindruck, dass ich eine Kopie weniger von der Fluchtgeschichte habe, sondern...
Aber das, was du gerade beschrieben hast, sind Ängste, die man ja, die gerade auf so einer Flucht eben, ich weiß nicht, ob ich was zu essen habe, also Existenzängste, natürlich die Traurigkeit, Verlust, all diese Themen sind ja in der Fluchtgeschichte.
Ja, mein Vater hat ja konkret auf der Flucht seinen Vater verloren. Also der wurde ja von der Roten Armee dann abgeführt und er hat ihn nie wieder gesehen. Und diese Kinder sind dann vaterlos gewesen, diese ganze Generation, und waren unglaublich allein mit sich. Und natürlich, der ganze Besitz war weg. Alles, wo mein Großvater in was mein Großvater investiert hatte, war verloren. Und meine Oma musste halt versuchen, mit kleinen Jobs irgendwie diese zwei Kinder über Wasser zu halten. Und er ist hat Hunger erlebt einfach. Ja. Nichts zu essen gehabt. Er war eine Zeit lang dann auch wirklich, hat im Jugendheim gewohnt und war quasi obdachlos so. Also das sitzt, glaube ich, sehr tief. Und das habe ich auf jeden Fall
Und hast du dich dann mit dieser Traumagenetik dann wissenschaftlich auch mal beschäftigt und dort bist du eingetaucht, wie sowas tatsächlich passiert, also biologisch?
Ja, also das ist tatsächlich so komplex, das ist beyond my level, muss ich gestehen. Ich habe sehr dicke Bücher dazu gelesen und versucht zu verstehen. Das, was ich verstanden habe, ist, dass wir ja immer davon ausgegangen sind, wenn wir ein Genom, also die Gesamtheit der Gene eines Menschen entschlüsseln, dass wir dann eigentlich alles wissen über ihn. Aber tatsächlich, als das der Fall war, wusste man schon einiges, aber de facto wusste man vor allen Dingen, dass man viel zu wenig weiß. Ja, je mehr man weiß. Und es gibt, vereinfacht gesagt, Schalter auf den Genen. Das heißt, wenn du eine Belastung hast, eine genetische oder eine genetische Disposition, dann, also zum Beispiel, lass uns was ganz einfach, du Krebs in der Familie, ja, gibt es eine genetische Disposition, Papa hatte das, Oma hatte das, so, die Wahrscheinlichkeit ist damit erhöht, dass du auch an Krebs erkrankst irgendwann. Muss aber nicht sein, weil es ja die Epigenetik gibt, das heißt, es gibt Schalter und dann kann man quasi das eine Gen ein bisschen schärfer schalten und das andere ein bisschen ausschalten. Das heißt, nicht jeder, der eine genetische Disposition für was hat, muss dann auch erkranken daran.
Genau. Und was man, glaube ich, neu weiß, soweit ist mein Stand, was das Wissenschaftliche angeht auf dem Gebiet, ist, dass Gene Erinnerung haben.
Ja.
Also das war für mich zum Beispiel komplett neu, weil ich dachte, das ist im Prinzip ein Aneinanderreihen von, sage jetzt mal, chemischen Prozessen und so, dass das, glaube ich, neu ist, dass es Erinnerung gibt und dass das quasi gar nicht in diesem Gen nachweislich da sein muss, sondern eben in den Strängen davor einfach liegen kann und man quasi gar nicht hinkommt.
Ja, ich glaube, das ist alles viel, viel komplexer, als wir denken.
Aber ist es nicht auch wahnsinnig toll? Auf eine Art ist es toll.
Ja, ich finde es auf eine Art auch schön, weil ich jetzt ich fühle mich jetzt nicht mehr so verlassen, weil ich das Gefühl habe, ich habe die ganze Sippschaft irgendwie in mir.
Und es vermenschlicht. Also es vermenschlicht für mich das Wissenschaftliche, ja. Weil ich immer denke, okay, es ist nicht alles Chemie und mein Hirn ist im Prinzip die Schaltstelle, die ständig versucht, die Chemie auszuschalten, sondern in der Chemie ist das auch schon mit drin.
Ja,
was ich
ja
so toll
also in der Chemie ist viel mehr Zauber mit drin und auf eine Weise auch Liebe und Herkunft, als wir das dachten. Und ich glaube aber, weil ich ja jetzt, weil ich dann im ersten Moment gedacht habe, oh Gott, ich muss jetzt diese Traumakette durchbrechen für meine Tochter, und muss damit irgendwie aufräumen und irgendwie Biohacking betreiben, emotionales so und epigenetisches optimieren. Aber das klappt natürlich nicht so. Und meine Tochter hat definitiv auch von mir so viel Mist mitgekriegt, ja, an, sagen wir beispielsweise eine epigenetische, also eine genetische Disposition an einer Essstörung zu erkranken und so. Also die hat ja ihre Portion von mir auch schon längst abgekriegt. Das kann ich nicht aufhalten. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, sind wir jetzt Marionetten von uraltem Shit, den wir irgendwie in unseren Telomeren umeinander schleppen oder was, ja. Und ich glaube, aber erstens können wir es nicht ändern, müssen wir irgendwie annehmen. Und zweitens, es heißt nicht, wenn wir eine Disposition haben oder irgendwas geerbt haben, dass wir dann ferngesteuert sind von der Vergangenheit,
glaube
ich.
Ja, und wir können uns halt, weil wir es wissen, einen Umgang zulegen und Werkzeuge dazu uns beschaffen.
Genau, und wir können uns jetzt, was so Krankheitssachen angeht, glaube ich, ist es total sinnhaft, dass wir uns mehr darauf besinnen, dass wir uns selber artgerecht halten. Also, dass wir schauen, dass wir uns ein Umfeld schaffen und eine Umwelt, in der wir uns wohlfühlen und gesund sind.
Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, und es hat dich ja zur Schriftstellerin gemacht.
Weißt du es nicht, ob das so ist?
Doch, ich möchte das an der Stelle so sagen. Mir gegenüber sitzt eine deutsche, große deutsche Schriftstellerin. In der Tradition von Hannah Arendt. Caroline Lind. Und
Ringelnatz, ja.
Frau Ringelnatz. Jetzt hast du das erste Mal Ich komme später noch drauf, was wir gemeinsam gemacht haben, all die Jahre. Und jetzt hast du ja so einen Cut gemacht in deinem Leben. Du bist irgendwie eben jetzt Schriftstellerin, das Buch geschrieben. Du
musst selber lachen.
Ja, ich muss ein lachen, ja. Und jetzt fahrst du so rum und machst Lesungen, du sprichst viel über dieses Thema. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben über ein ernstes Thema und habe gemerkt, dass das was total mit mir macht, dass ich plötzlich mit einem ernsten Thema vor Leuten stehe und jetzt nicht ständig der gute Laune-Onkel sein
muss. Ist das eine Erleichterung?
Für mich war es eine Erleichterung. Für mich war es eine Erleichterung ist das falsche Wort, eine Vervollständigung war es. So, dass ich dachte, das ist ein Teil, den habe ich bisher immer mit mir selber oder in meinem engen Umfeld oder wer mich näher kennt, kannte den. Aber für draußen gab es den in der Form nicht. Und ich bin irgendwie froh, dass sich das draußen komplettiert. Und dass das mal die Wahrnehmung von mir verändert hat. Zum Positiven. Mhm. So. Hast du das auch oder?
Naja, ich hatte es eher umgekehrt. Ich habe ja auch jahrelang irgendwie als unterhaltsam, vielleicht ein bisschen unterhaltsamer, aber vor allen Dingen als ernsthafte Wissenschaftsjournalistin war ich ja unterwegs und bin ja erst mit dir in dieses Humorfach
gerutscht.
Ich bin da in was hineingerutscht.
Geraten.
Und
also empfindest du es eher wieder als Rückkehr zu dem, wo du herkamst?
Ja, zum Teil ja. Aber mit einem anderen Wumms, weil die Leute mich als Wissenschaftsjournalistin nicht kannten und durch dich haben sie mich ja als Barfrau kennengelernt. Und jetzt bin ich ja eigentlich für mich einfach nur wieder in die Ursuppe von vorher zurückgekehrt, nur ein bisschen anders. Und musste jetzt am Anfang so ein bisschen darum kämpfen, dass ich ernst genommen werde.
Echt so?
Ja, nee, am Anfang war das ein bisschen so, ja, auf der anderen Seite auch sehr wohlwollend. Und ich glaube, das habe ich jetzt eigentlich die perfekte Melange, weil das Buch ist ja eigentlich unterhaltsam und lustig geschrieben.
Total. Also
so,
ich fand's
wollte es überhaupt nicht so eine traurige Bratschen-ARD-Degeto-Produktion, wo man dann irgendwie da steht und der Wind weht durch die Binsen und jemand weint. Das wollte ich ja nicht, weil Humor ist einfach für mich immer ein Tool gewesen, um mit Dingen umzugehen. Aber ich verstehe, was du meinst, weil es gibt so eine tolle Doku auf unserem Partnersender Netflix über einen, über Stutz.
Phil
Stutz, über den Therapeuten. Und ich habe das geguckt und dachte erstmal, ach ja, komm, da kann ich ja nichts von lernen. Aber ich fand eine Sache, die er ganz einfach benannt hat, total gut. Und deswegen musste ich jetzt gerade dran denken, als du das jetzt gerade gesagt hast. Weil Phil Stutz hat ja gesagt, man soll die Version von sich selbst umarmen, für die man sich geschämt hat. Also er nennt ja das den Shadow.
Genau.
Und ich habe diese Erfahrung gemacht, dass ich mich so kompletter fühle, als ich zum ersten Mal meinen Shadow nach außen transportiert habe und die Erfahrung gemacht habe, dass ich gar nicht auf Ablehnung gestoßen bin. Als ich eben erzählt habe, dass ich in der Psychiatrie war und dass ich essgestört war und dass ich eine sehr traurige Phase hatte, weil ich dachte ja immer, ich muss ja lustig sein, sonst mögen mich die Leute nicht. Und so krawallig. Und dann habe ich plötzlich diese traurige Seite von mir gezeigt und habe eigentlich eher sehr positive Reaktionen darauf bekommen. Und das war für mich eine unglaubliche Erleichterung. Also es ist so, dass ich den Shadow so umarmt habe.
Wenn du jetzt so unterwegs bist und mit diesem Buch unterwegs bist und kommen viele Menschen oder sprechen dich viele Menschen an auf ähnliche Fluchtgeschichten? Also sind es eher junge Frauen, die sage ich mal, mit dir diesen metamorphosischen Weg gehen? Also ist das der Haupt?
Es ist tatsächlich sehr viel die Reaktion, dass Menschen mir erzählen, ah ja, sowas habe ich auch in der Familie.
Okay. Mhm.
Und zwar in unterschiedlichen Couleuren. Sagen sie auch, ja, ich habe auch AfD-Mitglieder in der Familie, weil das ist ja der politische Teil des Buches, dass mein Vater ja in seiner Wut dann auch AfD-Mitglied geworden ist und da bis heute auch überzeugt ist. Und gut, in der Demokratie muss man sowas aushalten. Ich bin anderer politischer Ansichten. Aber das zu akzeptieren, war für mich auch ziemlich schwierig. Aber das ist jetzt das eine, dass manche sagen, ah ja, das ist für mich eine Erleichterung, dass da jemand offen drüber spricht, dass wir da so Zwistigkeiten haben und jetzt wieder, finde ich, zu einem Klima zurückkehren müssen, in dem man einfach auch das offen thematisiert und nicht versteckt und nicht cancelt, weil dafür sind es zu viele. Wir können das nicht einfach immer canceln, das wird nicht klappen. Müssen damit umgehen und einen guten Umgang finden. Und das andere ist wirklich, dass viele auch zu mir kommen und sagen, ja, ich hätte da auch gern drüber gesprochen, aber mein Vater wollte nicht drüber sprechen oder meine Mutter wollte nicht drüber sprechen. Oder Meine Mutter ist schon tot, aber sie hat ihr ganzes Leben lang Bücher über den Landstrich gesammelt. Also es ist in so vielen Familien ist sowas drin. Und jetzt bin ich letzten Endes doch ganz froh, dass mein Vater permanent über sein Trauma redet, ohne dass er wusste, dass es ein Trauma ist. Das habe ich ihm jetzt, glaube ich, mit dem Buch erklärt. Ich glaube, das ist leichter, als eine Sprachlosigkeit zu überwinden. Weiß ich nicht.
Wenn dieser Austausch mit den Menschen jetzt passiert, wo sich Geschichten abgleichen oder wo sich wo jemand sagt, das hätte ich zumindest auch gern gemacht oder ich verstehe jetzt zumindest besser, was mein Vater, Großvater, wie der so war. Und du nimmst das Ganze jetzt so Richtung Zukunft. Mhm. Hast du für dich das Gefühl, dass du jemand sein könntest? Weil das ist so die Überlegung, die ich habe, seitdem wir diese Sendung aufgehört haben. Und dann kam dieses Buch von dir sofort quasi um die Ecke. Ich wusste das schon, dass du das schreibst. Und dann habe ich mir gedacht, boah krass, jetzt die Caro ist so jemand, die könnte so negativ konnotierte Themen quasi transformieren in was, wo viele Leute was davon haben. Also das war bei dem Essstörungsthema so, da habe ich das schon so empfunden. Jetzt kommt so ein Spalterthema, wie eben, woher kommt diese Wut? Und die ja gerade gesellschaftlich von einer alten in eine neue Wut und eine ständige Wut, Empörung und so weiter. Siehst du dich da oder ist dir das zu groß als Idee, dass du Teil sein könntest von was, das zusammenführt, das weil du eine Sprache hast und weil du ein positives Wesen bist, dass da echt ein Gewicht kriegen kann? Oder hast du da, wenn ich das sage, kriegst du schon wieder die Scham?
Nee, eigentlich nicht, sondern ich versuche ja, also ganz ehrlich, kein Mensch braucht ein Buch, ein trauriges, langweiliges Buch von einer mittelalten Moderatorin, die irgendwie jammert über ihre Kindheit so. Und das finde ich fad. Ich mag eigentlich auch so Ich-Bücher eigentlich gar nicht so gern. Aber ich habe es jetzt insofern gemacht, weil ich durch die Erfahrung, dass ich in dem Moment, wo ich Dinge umarmt habe, für die ich mich so geschämt habe, dass es dann leichter wird und dass ich damit anderen Mut mache, Dinge zu thematisieren und sie nicht zu verstecken und mehr zu sich zu stehen und auch Sachen, die unangenehm sind, anzusprechen und Licht und Luft in diese modrigen Ecken zu bringen. Da sehe ich einen Mehrwert.
Aber hast du Lust auf eine neue Position?
Oh Gott, willst du mich jetzt eine Partei engagieren?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich meine das nicht.
Meinst nicht politisch?
Nicht Position politisch, sondern eine neue Position für dich als, du bist ja doch eine öffentliche Bühnenfigur auch. Aber die ändert sich ja gerade. Haben wir ja gerade schon drüber geredet. Die ist erstens größer geworden, weil du bekannter bist. Die ist zum anderen ernsthafter geworden, weil dieses Thema jetzt daherkommt. Mhm. Und fühlst du das so mit? Gehst du da so mit und empfindest du das überhaupt? Oder bist du jetzt immer nur die Caro, die mit ihrem Korb irgendwie in der Gegend rumläuft?
Das bin ich.
Und jetzt bist halt gerade mal das.
Na, ich bin 60% des Tages bin ich die Verwirrte mit dem Korb, die sich verfährt, keinen Parkplatz findet, zu spät
okay,
kommt.
Da können wir beruhigt sein.
Das wird jetzt nicht, es wird sich nicht ändern. Ich bin immer noch auf eine freundliche Art und Weise verwirrt, geistig. Aber die anderen 40% sagen mir so, habe ich einen ganz guten Stand jetzt gefunden und fühle mich irgendwie zu Hause, irgendwie so angekommen in der Nummer. Bin irgendwie da so ganz, weiß ich, so stabil irgendwie, so komisch.
Also weniger fahrig auf jeden Fall.
Nee, irgendwie total, ich mag das Wort zufrieden nicht, weil das ist so bräsig irgendwie so.
Das klingt so zufrieden.
Ja, nee, so selbstzufrieden, weiß ich, ich finde das halt irgendwie so komisch. So, ja, sind wir doch zufrieden, daheim ist daheim. So, das mag ich irgendwie nicht, das ist nicht meins. Ich werde nie ganz zufrieden sein, aber irgendwie macht es mir gerade Freude. Ich bin irgendwie...
Hast du schon das Nächste für dich so im Kopf, wo du sagst, ja, ich habe jetzt den, anders gefragt, so ein Prozess vom Bücherschreiben, das rausbringen, dorthin stellen, dann die ganze Promo-Nummer drum machen, das ist jetzt das zweite Mal, dass du es erlebst. Das erste Mal war viel Kampf dabei, zumindest habe ich es so.
Ja, und hat überhaupt nicht hingehauen.
Hat nicht hingehauen.
Sehr viel gelernt.
Und das zweite Mal funktioniert und es geht irgendwie ständig Türen auf, wenn ich das so verfolge, denke mir, wow, da kommt wieder was, da kommt wieder was. Und du fühlst dich jetzt drin wohl, gehst du jetzt quasi, sag ich jetzt mal, Rita Falk-artig, kommt jetzt der Steckerfisch-Fiasko als nächstes. Das heißt schon,
du weißt ja. Ja, total. Du meinst, nach alter Wut kommt alter Hut oder alter Schwede, der Folgeband, so einen literarischen Triptychon. Ne?
Nee, aber zum Beispiel dieser Selbstoptimierungswelt wäre ja der nächste Schritt quasi, wie entflieht man dem und wie sucht man da die Anknüpfungspunkte aus seinem Leben und hat wieder was zu erzählen.
Also ich habe jetzt eigentlich, weiß ich nicht.
Oder langt es jetzt dann auch mit den schweren Themen?
Nee, aber ich glaube, ich möchte, wenn, dann anders verpacken. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich, kein Mensch braucht jetzt noch ein Buch über, also ich könnte jetzt natürlich die nächsten Roadtrip machen und dann über meine Wechseljahrsbeschwerden reden. Und
wow, würde ich wahnsinnig gerne lesen. Vor allem, weil ich sie ja jahrelang abbekommen habe.
Das ist noch, ja, ich bin jetzt hormonell wieder ganz gut eingestellt. Ich nehme jetzt 2 Hub-Östrogen morgen. Seitdem ist alles anders.
Schade, dass ich das nicht erlebt habe. Ich hab deine Ups and Downs ordentlich, kann mich gut erinnern an das.
Das ist richtig, ja.
Wer ist sie heute?
Ja. Wer ist sie heute? Wie ist sie? Oh Gott, Gott sei Dank, so Bombe.
Oh,
die ist gut drauf.
Muss man aufpassen.
Ich bin jetzt hormonell fantastisch eingestellt und das kann ich uns jedem rein. Nein, wer in den Wechseljahren ist, der weiß, was ich meine. Bitte übrigens, man kann nicht mit einem Speicheltest die hormonelle Grundlage überblicken. Das stimmt nicht. Man kann nur Cortisol durch den Speichel testen. Lasst euch nicht 150 Euro für so einen windigen Scheiß aus der Tasche ziehen, Mädels. Genau. Das ist nebenbei als Infoblog, so als Serviceleistung hier bei Ringelstädter und deinen Fans. Ich hätte schon eine Idee, was ich Lustiges machen könnte, einfach weil ich Bock drauf habe. So ein lustiges Buch. So,
Witzebuch.
Ein Witzebuch, genau. So ein Wechseljahrs-Witzebuch.
Wechseljahr-Witze.
Wechseljahr-Witze, das muss fast schon ein geiler Zungenbrecher oder Wechseljahr-Witze.
Nimm ihn.
Ja, nimm ich mit, kriegst nachher einen Fubi.
Caro Matzkos Wechseljahr-Witze. Kommt bei Eichhorn raus. Gibt es denn noch den Verlag?
Eichborn,
genau.
Selber Eichhorn hier.
Fall ich gleich in den Tisch.
Nee, mal gucken, ich habe eine Idee, aber weißt du, geht's dir nicht auch so, dass wenn du was, darüber denke ich auch viel nach. Ich hätte eigentlich schon längst wieder das Abstract, also das Grundgerüst für das nächste Buch, hätte ich schon längst abgeben müssen bei meiner Agentin. Ich habe es aber nicht geschafft bisher. Und jetzt quäle ich mich jetzt schon wieder damit, dass ich das noch nicht gemacht habe, Pause nicht gemacht. Aber ich dachte jetzt irgendwie, das war jetzt ehrlich gesagt alles so ein Ritt auch mit dem Schreiben und der Verarbeitung und auch das mit meinem Vater zu besprechen und das zu moderieren, dass es dieses Buch gibt. Das ist ja jetzt auch nicht so easy gewesen, dass ich irgendwie jetzt so ein bisschen gedacht habe, ich möchte, glaube ich, einfach mal kurz durchschnaufen, innehalten und mir auch vielleicht, und das ist neu, einfach mal kurz erlauben, mich drüber zu freuen.
Ja, bitte.
Und nicht sofort wieder in Eichhorn-mäßig gleich das nächste Nüsschen. Was mache ich jetzt? Das muss ich nachliefern, sonst bin ich abgemeldet. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich habe neulich so ein geiles Interview gesehen online mit dem Sänger von den Smashing Pumpkins. Und der hat dann auch gesagt, er hat halt wirklich, ganz früh war er Millionär und hatte voll die Hits und hat bei allen Awardshows performt und hatte wirklich so ein paar Rock'n'Roll Hall of Fame Momente und hat vor Zehntausenden von Menschen gespielt. Aber er hatte nie das Gefühl, jetzt kann er sich zurücklehnen und ist fertig.
Das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ich kann mich nur erinnern, als ich in meiner ersten längeren Therapie war, und ich so gestruggelt habe mit dem Bühnenerfolg, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin die ganze Zeit unterwegs und spiele die ganze Zeit vor vielen Leuten, aber ich spüre das nicht. Oder ich kann es nicht für mich nicht, ich kann mich nicht drüber freuen. Da hat meine damalige Therapeutin, ist mit mir quasi so einen Bühnenabend durchgegangen und hat gesagt, wann endet der für dich? Und ich habe wirklich mit vollster Überzeugung gesagt, wenn ich fertig bin. Also wenn ich mein Zeug gespielt habe, dann ist der Abend fertig. Dann hat sie mich so angeschaut und hat gewartet, dass ich noch was sage. Ich habe aber nichts mehr gesagt. Und dann hat sie gesagt, aber dann kommt doch der Applaus. Also dann kommt doch deine Belohnung. Ich habe gesagt, die kriege ich nicht mit. Die habe ich nicht mitgekriegt. Also für mich war, das war ja praktisch das Letzte, dass man halt dann runtergeht von der Bühne. Aber das wäre eigentlich das gewesen, wo ich innehalten hätte sollen, um zu dem zurückzukehren, das zu genießen. Du hast es offensichtlich gut gemacht. Ich nehme das jetzt mit und freue mich den Rest des Abends über das. Dadurch, dass ich es aber nicht gemacht habe, habe ich mich auch nicht gefreut natürlich, sondern ich war einfach nur froh, dass ich es geschafft habe so. Und deswegen glaube ich wirklich innehalten und genießen und checken, dass das einem gelungen ist und dass das was Gutes ist, was man gemacht hat, total wichtig. Also insofern würde ich dich bestärken und würde eine Dacia-Reise empfehlen. In einem Dacia auf eine Dacia.
Na?
Oder irgendwas, was dich mal belohnt.
Ich möchte mich einfach, ich freue mich über das Interesse und ich freue mich über die Geschichten, die mir anvertraut werden. Und ich versuche das auch wirklich mal aufzunehmen. Ja, aber das, weil ich habe dann schon, weil das der Sänger von den Smashing Pumpkins gesagt hat, der Billy Corgan, der hat den schönen Satz gesagt, der passt gut hierher in die Gegend. There is no Valhalla on top of Rock Mountain. Und ich glaube, wenn wir steuern, also wir haben ja irgendwie so früh verinnerlicht, wir müssen immer was vermehren und Erfolg und immer noch mehr. Und ich habe jetzt super krass diese Leistungsbereitschaft. Aber ich habe nie den Punkt gehabt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es mal gut und jetzt kann ich mich mal locker machen. Und ich habe gemerkt, dass ich so viel Lachen dabei verloren habe, weil ich so verkrampft geworden bin. Weil jetzt muss ich doch gleich, ich kann mich nie drauf ausruhen. Und genau das ist ja dieses Magersuchtsprinzip, das ich auch hatte. Dann habe ich abgenommen, dann habe ich mich kurz gedacht, ah, jetzt ist gut und Andi zur Sicherheit lieber noch mehr, weil dann kann ich vielleicht meine Pizza essen. Genau dieser Moment, ich muss immer was machen und da muss ich das so sichern, ich muss das so festhalten. Und de facto, die schlechte Nachricht, ich kann nichts festhalten, ich kann das nicht halten. Es ist in dieser medialen, in diesem Wahnsinn gleich wieder schnell weg, diese kurze Furor oder Erregung, Empörung, whatever, Freude und dann wieder weg. So, was kommt als nächstes? Und ich glaube, die Kunst ist in diesem Geschäft, in dem wir uns ja bewegen, im Schaugeschäft, ist irgendwie für sich irgendwie einen Bodensatz zu finden, dass man sich selber auch dann drüber freut oder denkt, das habe ich gemacht und da bin ich immer noch glücklich drüber, dass ich das gemacht habe.
Ist lustig, weil ich habe mir das den ersten Mal den letzten Sommer ja genommen in meinem Berufsleben quasi, dass ich so 2 Monate einen leeren Kalender hatte. Und am Anfang war es furchtbar. Also ich bin da ganz komisch reingestolpert, ich war total verunsichert, weil was mache ich jetzt so, wie geht das? Und am Schluss wollte ich aber nicht raus.
Ja, genau.
Also ich habe total festgestellt, wenn man sich da mal drauf einlässt, dass man sein Ego quasi komplett wegparkt und einfach nur noch lebt und diese Entscheidung, dass man im Showgeschäft zwar ist, aber die mal einfach mal außen vor lässt, sondern einfach mal so ganz normal vor sich hinlädt und wahnsinnig viel Essen in sich reinschaufelt und in der Sonne sitzt und lebt mit Freunden, dass ich dazu neige, dass ich dann auch nicht mehr zurück will. Und dann hat sich dieser komische Gedanke eingeschlichen, vielleicht habe ich immer so gelebt, dass eins nach dem anderen kam, weil ich in Wahrheit Angst davor habe, dass wenn ich Pause mache, dass ich dann versandle. Also, dass ich gar nicht mehr zurück will.
Ich verstehe das.
Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe dich hundertprozentig. Weil ich hatte genau das auch. Ich habe diesen ganzen Sommer quasi mit mir selbst auf Pump gelebt. Ja? Und bin halt rumgefahren. Und ich war aber voll happy.
Ja, eben.
Ich habe gar nichts gebraucht. Ich habe nicht auf mein Handy geguckt.
Ich auch nicht.
Nicht auf Instagram.
Ich auch nicht.
Ich wollte einfach nur rumfahren, blöd schauen.
Ich wollte nicht mal rumfahren.
Na, ich bin halt notgedrungen. Ich hatte einen Roadtrip gebucht, aber ich bin natürlich Schottland rumgefahren. Ne?
Ich bin nicht mal rumgefahren. Ich fand selbst das zu anstrengend für mich.
Ja. Ich kann auch den ganzen Tag im Garten arbeiten und da bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich glaube, ich halte mich auch so, und vielleicht halte ich mich gar nicht artgerecht, weil ich halt so gelernt habe, dass ich immer mein Ärschelchen in Bewegung halten muss, auch weil ich halt ja wie du freier Markt und so, ja, kein fixes Einkommen, wir sind ja Unternehmer.
Ja.
Und dann musst du ja immer in Bewegung bleiben, du musst ja permanent irgendwas liefern.
Ja, aber man könnte auch mal warten, zum Beispiel, bis jemand anruft.
Ja, das habe ich auch eine ganze Weile gemacht.
Hat aber niemand angerufen. Okay.
Aber du könntest dich ja auch zum Beispiel, guck mal, ich habe dir was mitgebracht bei der Weihnachten. Du hast ja eine Hymne geschrieben.
Für die Straubing Tigers.
Auch?
Meinst du die?
Aber ich meine die andere Hymne. Dein
Niederbayern.
Number one Hit.
Mein Nummer 1 Hit.
Genau. So, pass auf. Und dann habe ich jetzt gedacht, vielleicht als, also mein Mann, der Rainer,
ja,
der hat jetzt diese Timberland-KI gekauft, diese Superhits-KI.
Echt?
Ja. Und baut jetzt permanent Welthits. Und er hat heute, soll ich dir mitbringen, hat er für dich eine Version von Niederbayern hier.
Auf Welthit-Niveau?
Nee, weiß ich nicht.
Sag.
Ich finde es ziemlich scheußlich.
Aber okay, aber es könnte ja. Halt mal da ins Mikro.
Was gefällt's dir?
Wo so weiße Häuser und Höfe und Felder wegschwimmt.
Oh Gott.
Wo die Feuerwehr streitet, wer löscht.
Wer sind denn da?
Du als Tom Waits.
Wo jeder Echt? Zweite zum Amt rennt, zum Beamten wie rennt. Wo man grüßt auf der Straße.
Das ist österreichisch, oder?
Wo die jungen Leute nur mit Gasmaß, Tequila und Rüschel feiern.
Rüschel feiern. Das ist krass. Oh,
ja, nein, das wird noch emotional, warte.
Wo Frauen ganz ohne Islam auf den Feldern nur Kopftücher tragen. Urlaub ist das Feind, da muss die Reue verschlangen.
Das ist so hart.
Jeder hat schon mal überlegt, dass er geht, aber irgendwas war dann, irgendwas war im Weg.
Krasser Move.
Lädt.
Sondern Grund verstehen, ja, Niederbayern.
Ja, ich schick's dir mal.
Ja,
aber ich dachte, du, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, dass du alle, gibst einfach mal Rainer alles, was du schon mal irgendwie mit dir überlegst.
Und er macht was wirklich Cooles
KI rein, und dann kannst du liefern und kannst eigentlich den ganzen Tag nur am Gardasee sitzen.
Wow.
So als Exit-Strategie.
Das ist ja sehr gut. Ich werde mich da ernsthaft mit beschäftigen, leider. Dass ich einfach von der KI alle meine Songs neu bauen lasse.
Ja.
Und dann werden die richtig erfolgreich, weil sie dann auch richtig gut sind plötzlich. Also das ist jetzt nett.
Das ist jetzt nett.
Das ist schon komisch.
Auch. Ja, aber er hat da dich genommen und hat gesagt, lass ihn noch so ein bisschen mehr wie Tom Waits klingen.
Noch mehr?
Noch mehr.
Geht dir das Fernsehen ab eigentlich?
Ehrlich gesagt nicht.
Was sagst du noch leiser, bitte?
Ehrlich gesagt nicht.
Ja, komisch, oder?
Ja, aber ich glaube, die...
komisch?
Ja, weil ich da auch wieder dann so eher so Angst habe. Ich merke einfach, dass ich so bin so happy, wenn ich da so vor mich hinhirne, und ich bin so happy, wenn ich irgendeine Veranstaltung moderiere und tolle Leute treffe und da was dazulerne. Ich habe irgendeine tolle Veranstaltung gehabt dieses Jahr, wo Nathalie Amiri einen tollen Vortrag über ihr Buch Nahostkomplex gehalten hat, wo der KT Guttenberg, der ja auch bei dir zu Gast war, einen tollen Vortrag gehalten hat, und der Präsident von der Sicherheitskonferenz. Und ich lerne da immer so viel und bin da so voll selbstständig. So. Aber es natürlich sagt der Markt, du musst deinen Marktwert hochhalten, du musst deine Bekanntheit hochhalten und du musst raus, du musst und du brauchst eine eigene Show und du musst Präsenz sein, du musst am Start sein, du musst, oh. Ja, und ich bin noch nicht reich und berühmt genug oder nur berühmt oder nur reich, ganz von beiden, dass ich irgendwie sage, ich ziehe mich jetzt zurück.
Aber geht, naja, wer ist das schon, aber geht dir die Arbeit ab? Also geht dir, also ich habe so überlegt, was mir abgeht.
Was geht
oder ob mir was abgeht.
Ja, und?
Ich muss feststellen, es geht mir nichts ab.
Mhm.
Mir geht weder die, wir haben es einfach lang gemacht, mhm, und deswegen sind das alles Routinen, mhm, und dadurch, dass es Routinen sind, geht es mir gar nicht ab, weil einfach alles erlebt so. Das geht mir gar nicht ab, das Gespräch mit Menschen, also beispielsweise die Talks gehen mir deswegen schon nicht ab, weil ich diesen Podcast habe, wo ich einfach viel mehr Zeit habe und viel mehr Begegnung, also das fehlt mir gar nicht. Und das Team gibt mir, natürlich einzelne Menschen geben mir schon ab oder würde mich freuen, wenn ich die sehe, aber ich bin froh, dass ich aus der Verantwortung für die bin. Also wir haben, glaube ich, viel getragen auch, also an menschlicher Verantwortung für viele Menschen.
Mhm.
So. Deswegen gibt mir gar nichts ab. Das Einzige, was manchmal hochkommt, ist das, was du auch gerade gesagt hast, so: Ja, wie lange wird das wohl jetzt noch anhalten, dass die wissen, wer du bist oder wie schnelllebig ist die Zeit, und kann ich die Projekte, die ich jetzt gerade und gern mache, haben die dann überhaupt diesen Impact und diese Überlebensfähigkeit, wenn ich mal über ich über einen längeren Zeitraum da gar nicht mehr stattfinde. Das ist das Einzige, was mich manchmal beschäftigt. Mhm. Und dann denke ich mir aber wieder, krass, dass ich, wie wenig Vertrauen ich habe, dass das, was wir da gemacht haben, schon so gut war, dass die Menschen sich auch gerne an uns erinnern und wenn sie unseren Namen irgendwo lesen, werden sie schon kommen.
Ja, das hoffe ich und das wünsche ich mir auch total. Ich habe genau, also genau das ist ja das, was mich umtreibt. Aber ich habe dann auch gemerkt, jetzt habe ich ja auch rund um das Buch, habe ich ja auch einen Beitrag gedreht gehabt mit dem Team vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und das war genauso. War wieder genau wie früher, hat mich so erinnert an meine Reporterzeiten, ja, für Arte mit Xenius. Und dann habe ich wieder sofort so gedacht, oh Gott, ich bin einfach zu ungeduldig dafür. Und dieses im Team arbeiten ist gut und schön, aber es ist, ich bin halt so ein Einzelkämpferin irgendwie. Ich will halt mein Zeug irgendwie in meinem Tempo machen. Und dann an manchen Tagen bin ich wahnsinnig effektiv und freue mich dann so krass mit mir selber. Es ist so einsam zu schreiben. Es ist ja egal, ob es ein Buch ist oder ein Hörfunkbeitrag. Aber dann freue ich mich, oder eine Kolumne, dann freue ich mich über meinen eigenen Text. Und an anderen Tagen bin ich so versandelt dann im Jogginganzug an meinem Schreibtisch, in meinem Stüberl und denke, oh nee, ich krieg's nicht gebacken. Aber es ist immer mein Tempo und ich verantworte das. Und dann dieses Fernsehen ist halt ein behäbiges Ding, ja. Und ich habe überhaupt nicht mehr die Geduld und habe auch da irgendwie das Gefühl, dass ich das auf eine Weise alles gemacht habe, was ich machen wollte. Und dann aber denke ich wieder sehr, weil heute hat mich auch hier irgendjemand gefragt, so ja, du bist ja jetzt im Fernsehen die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, nee, ich bin überhaupt nicht mehr im Fernsehen.
Doch, bist schon.
Nee, aber da habe ich gemerkt, so, dass ich sage, nee, ich bin gar nicht mehr im Fernsehen. Und dann habe ich kurz gedacht, und dann habe ich kurz gedacht, yeah. Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Vielleicht hat man mir nur immer erzählt, dass es wichtig ist. Aber ich bin eigentlich so ganz, jetzt haben wir es wieder, selbstzufrieden.
Das ist schon was, was man, ich finde es krass, weil wir haben uns, ich finde das Wichtigste für mich war, als wir damals entschieden haben, dass wir aufhören mit der Show, dass ich mir so gedacht habe, lügen wir uns jetzt was in die Tasche, dass wir uns zum Beispiel nicht verlieren. Das war so ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und die Angst zum Beispiel habe ich gar nicht mehr. Also irgendwie haben wir, glaube ich, uns eine Verbindung hingestellt, die werden wir irgendwie immer weiter.
Ja, hoffentlich. Es ist aber auch so, dass ich finde, die Spreu vom Weizen trennt und du bist echt ein super Freund und super tight und super unterstützend und hast es und das merkt man dann auch. Also der Punkt ist, wenn du jetzt mit diesem Buchding und dann denken manche, oh krass, die ist ja voll erfolgreich, Mistel. Aber es ist schon, welche reagieren da anders drauf. Und du bist super unterstützend und freust dich mit und hast mir auch gleich immer die Hand gereicht und so und hast gesagt, ja klar, und ich schreibe hinten drauf, dass das Buch gut ist. Ich habe es nicht mal gelesen.
Doch, ich habe es gelesen.
Genau, es dann gelesen. Aber du warst sofort am Start und ich weiß, ich konnte dich fragen. Mhm. Und hast ja auch gleich gesagt, ja klar, und ich moderiere auch eine von deinen Veranstaltungen. Du bist so am Start. Und andere sind das eher nicht. Und ich finde schon, also wir haben, da habe ich dann schon gemerkt, es ist, also du bist echt ein Friend.
Boah,
ja,
bin ja. Ich ja auch.
Ja, voll.
Wir sind ja auch schon ganz ganz schön näher gegangen.
Ja, Waldorf und Stettler.
Na, sind wir nicht. Wir sind nicht grantig.
Mm-mm.
Wir sind gar nicht.
Keine alte Wut.
Nee, jetzt hat die Frau Moderatorin, die sie nun mal ist, es wieder geschafft, mich in meine Grenzen zu weisen und hat den perfekten Abschlusssatz gesagt.
Sie.
Danke, dass du da warst.
Große Freude.
Bis bald.
Großer Vorsitzender.